Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Einwandern. Ja, das klingt so gemütlich. Ne? Mal eben hier hereinwandern. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Das ist es aber nicht. Jede Einwanderungsgeschichte, echte Einwanderungsgeschichte, ist auch eine Geschichte vom Auswandern. Mit jeder Menge Hoffnung, viel Verzweiflung, Ängsten und Zweifeln. Bei mir im Studio ist Niloufar, Redakteurin der Sendung. Und auch du hast eine Einwanderungsgeschichte im Gepäck. Und auch diese ganzen Gefühle?
Ja, die ganzen Gefühle, die da zugehören. Ich war zwar nur 8 Jahre alt, also relativ klein, als ich von der Sowjetunion, genauer gesagt von Baku aus nach Schweden ausgewandert bin. Aber die Gefühle sind immer da. Ich kann mich sehr, sehr genau erinnern, weil ich kein kleines Kind war, sondern schon im Schulalter, wie es sich angefühlt hat, daueruntersucht zu werden im Krankenhaus.
Du hast von diesen Arztuntersuchungen erzählt da.
Genau. Ich war am Anfang, in den ersten Wochen, daran kann ich mich erinnern, permanent beim Arzt. Blutabnahme nach Blutabnahme. Ich hatte blaue Flecken. Ich fand das ganz schrecklich. Und ich wusste, man untersucht mich auf HIV, auf Hepatitis, auf ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich weiß auch gar nicht, ob das zu meinem Schutz war oder einfach so eine Regelung, wenn...
Oder zum Schutz der Schweden.
Ne? Oder so, so habe ich mich nämlich gefühlt und das war ganz, ganz schrecklich.
Ja, das klingt jetzt irgendwie verstörend, aber ich weiß ja schon ungefähr, wie deine Geschichte ausgeht. Es ist ja eine gute Integrations-, eine gute Einwanderungsgeschichte, Niloufar und Schweden.
Das ist ziemlich gut ausgegangen, ja, das kann man sagen, weil ich eine sehr, sehr gute Zeit in der Schule hatte und ganz wunderbare Lehrerinnen. Das klingt immer so Klischee, aber man muss sich vorstellen, eine Lehrerin in Schweden, die in den 90ern sich so tief reinversetzen kann in den Kopf eines Kindes, und die haben mich behandelt wie ein rohes Ei. Also die haben mich ganz, ganz vorsichtig entgegengenommen und den anderen Mitschülerinnen gesagt, das ist die Niloufar, die hat eine harte Geschichte hinter sich und bitte, bitte sei nett zu ihr. Und das hat funktioniert. Das ist Gold wert.
Gutes Beispiel für eine nette Willkommenskultur. Halten wir erstmal so fest. Ja. Für die anderen, die wir gleich noch hören, und für dich, Nilo, war das die Reise deines Lebens. So heißt sie, unsere 100 heute. Dazu ganz herzlich willkommen. Ich bin Stefan Beuting und freue mich, dass ihr mit dabei seid.
Die Radio Wissen.
Ihr hört die Radio Wissen, die 100. Heute mit Geschichten von Menschen, die dir einen ziemlich unverfälschten Eindruck davon geben können, wie es um dein Land bestellt ist. Ganz einfacher Trick. Willst du etwas über dein Land erfahren, dann frag doch mal einen Flüchtling oder einen Einwanderer nach seinen Erfahrungen. Wir haben das gemacht und Niloufar und ihre Cousine Nasli haben uns erzählt, was sie erlebt haben, nachdem sie aus Aserbaidschan geflohen sind. Niloufar nach Schweden, Nasli nach Deutschland. Niloufar hat es ganz gut getroffen. Nasli spricht von Ausgrenzung, von strenger Behandlung, von kahlen Zimmern und von Narben, die bleiben.
Ich war bei
Meine Cousine Nasli schnippelt dünne Ingwerscheiben in das dampfende Teeglas und erzählt mir von einer anderen Cousine in Dresden, die gerade einen neuen Job gefunden hat. Dann reden wir über unsere Cousine in den USA, die bald heiratet, über die andere Cousine in Schweden, die endlich einen neuen Freund hat, und über den Cousin, der gerade nach Spanien gezogen ist. Wir sitzen zu zweit in Naslis Küche in Köln, aber schnell sitzt irgendwie unsere große, über die ganze Welt verstreute Verwandtschaft mit am Tisch. Das passiert immer, wenn wir uns treffen. Immer haben wir uns was Neues zu erzählen. Wir sind Cousinen, aber in gewisser Weise sind wir uns so nah wie Geschwister. Unsere Biografien sind eng miteinander verwoben, aber es gibt Momente, wo sich die Wege trennen. Dann tauchen Lücken in dem Geflecht auf, Lebensabschnitte, bei denen wir genauer nachfragen müssen. Denn Nasli und ich waren 7 Jahre alt, als wir getrennt wurden. Das war 1990. An unsere Babyjahre im Iran können wir uns beide nicht erinnern, aber an die gemeinsame Zeit in Baku schon, wie wir zusammen am Spielplatz schaukelten, am Kaspischen Meer im Sand buddelten und uns abends in der Stadt Feuerwerk anschauten. Und dann reden wir darüber, wie aus unserer damaligen Heimat der Sowjetunion plötzlich ein einziger großer Abschied wurde und dass unsere Eltern sich für die Flucht in verschiedene Länder entschieden. Nasli erzählt mir von der Zugfahrt nach Deutschland, wie sie im November 1990 mit ihrer kleinen Schwester und ihren Eltern mit dem Nachtzug von Minsk über Warschau nach Ost-Berlin fährt. Und ich erzähle Nazli, wie meine Eltern, mein Bruder und ich im selben Jahr, aber ohne Visum, versuchen, nach Schweden zu flüchten. Ich erzähle über die vielen Versuche, die wir unternehmen, um das Land zu verlassen, auf illegalem Weg, von verschiedenen Flughäfen aus. Moskau, Tallinn, St. Petersburg. Und wie es jedes Mal scheitert.
Wir haben quasi immer wieder Geld gespart, Tickets für 4 Leute nach Skandinavien gekauft, von allen diesen verschiedenen Flughäfen. Und dann haben wir es versucht und das kam immer auf das Personal an. Ich bin total geprägt dadurch gewesen, dass ich immer ein paar Wochen von der Schule raus bin. Und dann sind wir rumgereist, hat nicht geklappt, weil das Zollpersonal hat auch Probleme bekommen, wenn die irgendeine Flüchtlingsfamilie so ins Flugzeug reingelassen hat. Und ich weiß, das war wie so ein Lottospiel. Ach, ne? Wir müssen flüchten, hier sind wir nicht mehr sicher und wohin, ja, wo es gerade so passt. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel auf jeden Fall auch nach Deutschland wollten, wegen euch.
Ja. Ich habe mich immer nur gewundert, warum ihr in Schweden seid und warum unsere Eltern so doof sind und nicht zusammenbleiben, wenn sie
da. Das war halt so ein Glücksspiel. Ja. Genau, ihr seid dann nach Deutschland, das hat geklappt und wir haben immer versucht, nach Schweden zu gehen, weil das dann immer alles auch hieß, Deutschland ist total überfüllt. Also weißt du, wie Flüchtlinge so untereinander sich so Tipps geben, so weißt du, auf dem Schwarzmarkt quasi so. Ja, also Deutschland, wir haben viel zu viele Ausländer und die sind total streng und dann hieß es so, aber Schweden ist das Paradies und irgendwann hat mein Vater das alleine probiert. Der hat mich geküsst und gesagt, Papa fährt nach Moskau mit so einem Rucksack. Und ich glaube, 10 Tage später oder 2 Wochen später hat er angerufen, dass er in Schweden ist. Ja.
Mein Vater schafft es also nach Schweden. Und da sitzen wir alleine in Baku. Meine Mutter, mein Bruder und ich. Der Plan ist, dass mein Vater in Schweden Asyl beantragt. Und wenn er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, können wir ganz legal als Familie nachziehen. Es dauert ein ganzes Jahr, aber dann ist es soweit, am 31. Dezember 1990. Es ist Silvester am frühen Morgen. Wir sind am Flughafen in St. Petersburg. Wir haben Flugtickets, ein gültiges Visum und das ganze Leben in 2 Koffern gepackt.
Auf jeden Fall weiß ich, dass ich einfach kein Wort geglaubt habe. Ich dachte, hat ja so oft nicht geklappt, warum sollte ich dieses Mal klappen? Mhm. Und meine Mutter war total gelassen, weil wir wussten, wir haben jetzt legale Papiere. Mein Vater hatte auch eine Aufenthaltsgenehmigung. Das war alles geregelt. Mhm. Und wir saßen im Flugzeug und ich dachte immer noch so, dieses Flugzeug fährt nicht nach Schweden. Das ist einfach eine Verarschung. Ich habe im Flugzeug das Essen nicht angerührt. Ich hatte krasse Bauchkrämpfe. Meine Mutter hat mich die ganze Zeit so über den Rücken gestreichelt und meinte so, doch, da, nee, gerne, na, boah, weil das klappt dieses Mal und ich habe sie einfach nicht geglaubt. Und dann sind wir in Schweden gelandet und ich weiß, dass als Kind hat man ja so eigene Prüfmethoden, so, ne, wo bin ich, man guckt sich so um. Im Nachhinein weiß ich, dass es eine Toblerone, ne, diese Schokolade war so aufgebaut wie so eine Pyramide in irgendeinem Shop am Flughafen und ich kannte die Schokolade nicht. Und da habe ich diese Frau, die die Schokolade aufeinander gestapelt hat, die hat auch mit ihren Kollegen gesprochen und das war auf jeden Fall eine Sprache, die ich nicht kannte.
Das heißt, da warst du dir
das
sicher.
Das war für mich ein Zeichen, um zu denken so, ist das wahr?
Natürlich war das wahr. Und bis heute habe ich das Gefühl, mich an jedes Detail erinnern zu können. Aber als ich später meine Mutter sicherheitshalber frage, wie sie sich an diese Reise an dem Silvestermorgen erinnert, stelle ich überraschend fest, wie viele Details ich doch noch vergessen, vielleicht sogar verdrängt habe. Zum Beispiel die entscheidenden Momente, die in mir Angst und Zweifel ausgelöst haben.
Als wir ins Flugzeug einsteigen wollten, wurden wir angehalten. Ein russischer Zollbeamter ist mit unseren Papieren um die Ecke gegangen. Das hat gedauert. Die anderen Passagiere waren schon drin. Der Flug hatte wegen uns Verspätung. Du warst dir sicher, dass wir nicht mitfliegen dürfen. Aber ich war ruhig. Ich wusste, unsere Papiere sind in Ordnung. Du warst so nervös, so erschöpft, dass du im Flieger, du und dein Bruder, ihr seid beide sofort eingeschlafen. Als wir in Schweden bei der Passkontrolle ankamen, ließen sie uns wieder nicht durch. Wir wurden von einem Polizisten in ein Zimmer gebracht und saßen dort eine Viertelstunde. Und dann hast du auf einmal angefangen zu zittern, hast Bauchkrämpfe bekommen, warst plötzlich kreidebleich im Gesicht. Und du hast immer wieder gefragt, Mama, werden wir wieder zurückgeschickt? Und ich habe dich umarmt, versucht zu beruhigen und habe gesagt, liebes Nein, ich verspreche dir, wir werden nicht zurückgeschickt. Diese Viertelstunde war wie eine Ewigkeit. Und dann kam der Polizist zurück und hat uns rausgeführt. Und da stand Papa schon auf der anderen Seite einer Glasscheibe und hat laut geklopft. Du warst aber zurückhaltend, hast es immer noch nicht geglaubt, bis wir dann draußen waren.
Innerhalb von 2 Monaten verlassen sowohl Nazli als auch ich die Sowjetunion. Auf einmal sind wir beide Flüchtlingskinder in Europa, auf der Suche nach einer neuen Adresse, einer neuen Heimat. Für Nazli und ihre Familie fängt ab dann eine unruhige Zeit an. Nach der ersten Nacht in Ost-Berlin und dem ersten Behördengang landet Naslis Familie in einem Auffanglager für Asylsuchende in West-Berlin.
Das war ein Hof, kann ich mich dran erinnern, mit diesen Containern, so nur eine Etage halt.
Ja. Jede Familie hatte einen Raum.
Genau, einen Raum mit 4 kleinen Betten und einer Küche, die man dann mit 3, 4 anderen Familien mitbenutzt hat. Und da habe ich das erste Mal gesehen, wie jemand einen Salatkopf zum Beispiel, also für mich war es ein Salatkopf, kocht in einem Riesentopf mit Wasser. Das waren unsere chinesischen oder asiatischen Zimmergenossen. Mhm. Es waren ganz viele neue Kinder da aus verschiedenen Ländern. Wir konnten alle nicht miteinander sprechen, das war ganz lustig. Bangladesch, Pakistan und sonst was. Und
wie lange wart ihr jetzt in diesem Auffang?
In diesem Heim war das wohl so 2, 3 Monate, also okay. Gar nicht so lange.
Okay. Das war irgendwie dann deine neue Wohnung oder wie hast du das so, oder war das vertraut?
Das war überhaupt nicht vertraut. Ich habe, dass das Zimmer so kahl war, dass es Container waren.
Ja.
Also an sowas erinnere ich mich, dass die Küche unglaublich dreckig war. Man musste halt immer warten, bis die eine Familie fertig war, damit man selber da was benutzen konnte. Es gab immer mit dem Geschirr, es war zu wenig Geschirr da, also es war halt nicht so regelmäßig alles und nicht und überhaupt nicht heimelig, würde ich jetzt mal sagen.
In den ersten Wochen und Monaten geht es oft hin und her. Daran kann sich Nazli deutlich erinnern. Aber die Reihenfolge kriegt sie nicht mehr ganz zusammen und auch nicht genau, wie viele Stationen es waren. Das weiß aber Naslis Vater, mein Onkel Ibrahim. Er erzählt mir von einer Zeit der kompletten Orientierungslosigkeit. Als Asylsuchende werden sie irgendwo untergebracht. Für kurze Zeit, um dann, wieder ohne Vorwarnung, in das nächste Heim transportiert zu werden. Und es muss immer schnell gehen, erinnert sich mein Onkel Ibrahim.
Ganz plötzlich kamen wieder die Leute, ja, husch, husch, wie man das so immer sagt.
Wer waren diese Leute?
Ja, die waren die Mitarbeiter von Auslandsbehörde oder Polizei oder, also, ich wusste nicht in der Zeit. Die Familien, die wurden alle einfach gerufen, die und so weiter. Oder Zimmernummer X, Y, alle, die müssen einfach die Sachen einpacken und im Hof dastehen.
Nur dieses Mal werden Nazli und ihre Familie nicht mehr innerhalb von Berlin versetzt. Dieses Mal geht die Reise nach Karlsruhe. Denn jetzt werden die Asylsuchenden über ganz Deutschland verteilt.
Es war ein ganz großer Reisebus. Also mein Vater hatte nur gesagt, es wird eine lange Reise und ich vermute, das sind ungefähr 700 Kilometer, ich weiß es nicht, es ging sehr, sehr lange und wie gesagt, ich kann mich nur an diesen Reisebus erinnern und wie meine Mutter Brote geschmiert hatte, also ich kann mich wirklich an Brote erinnern, dass ich, als ich zwischendurch mal aufgewacht bin, Zahnschmerzen hatte. Und aber an den nächsten Morgen kann ich mich ganz gut erinnern, weil ich wusste, dass mein Vater ganz früh aufstehen musste, um auf einer dubiosen Liste nachzuschauen, wo wir hinkommen. Und als ich mit ihm rausging, habe ich nur eine Menschentraube vor einer Wand stehen sehen,
die nach sich, so einer Prüfung.
Ja, wie nach einer Prüfung, um nachzulesen, wo man halt landen wird und abgeholt wird und so weiter.
An sowas erinnert sich also Nazli. Reisebus, geschmierte Brote, Zahnschmerzen und diese Menschentraube in Karlsruhe. Wenn ich mir die Geschichte von ihr und ihrem Vater anhöre, fällt mir auf, dass einige prägnante Ereignisse in Naslis Erzählung gar nicht auftauchen. Dinge, die Nazli anscheinend vergessen hat. Szenen, die aber in meinem Onkel Ibrahim Spuren hinterlassen haben.
Es war eine Kaserne, glaube ich, früher. Verkommen, verlassen, einfach richtig alles kaputt. Das Haus war wirklich, also hygienisch eine Katastrophe. Diese 2 Nächte hatte ich als Albtraum in Erinnerung, weil öffentliche Toiletten so, Kot, Fäkalien so, dass bis zum Knöchel kam das. Kein Mensch hat sich darum gekümmert. Wir haben den ganzen Nachmittag, ich und meine Frau, eine Toilette für uns sauber gemacht. Richtig einfach mit Händen, Chemikalien wegräumt, so weiter, dass die Kinder hier reinkommen können und so weiter. Aber weil immer die Menschen kamen und gingen, am nächsten Tag, wir wollten also zur Toilette, wo ich das für uns sauber gemacht hatte, es war wieder dasselbe. Ich konnte auch das verstehen. Die fühlten sich alle da provisorisch, nur und deswegen keiner hat sich für ein langfristiges Leben gekümmert. Andererseits, die Behörden auch, ich glaube, die haben kein Budget gehabt, diese Anlage da, einfach die Menschen dort, also diese, wenn auch eine Nacht oder zwei Nächte sind, dass die ein bisschen menschliches Leben da haben.
Es sind solche Erlebnisse, überhaupt diese erste Zeit in einem neuen Land, die meine Erfahrungen stark von Naslis unterscheiden. Als ich kurz nach meinem 8. Geburtstag in Schweden ankomme, hat mein Vater das alles schon hinter sich, den gesamten Asylprozess. Meinem Vater ist ein kleines, komfortables Reihenhaus in Uppsala zur Verfügung gestellt worden. Ein typisches Schwedenhaus aus rotem Holz, 3 Zimmer, Küche, Bad. Unglaublich gemütlich.
Das war das Paradies für mich. Das war alles so neu, das war Europa, die Häuser waren anders, die Wohnung war... Also wenn ich heute Fotos sehe, dann denke ich, ja, das war IKEA-Einrichtung. Ja? Mhm. Standard, ja. Wie so eine Studentenwohnung, Sessel, so Küchennische, Tisch. Aber das war halt für mich alles das, was ich noch nie gehabt hatte. Weißt du, in unserer Platte da in der Sowjetunion, ja. Das war irgendwie ein Traum. Fließendes Wasser, die Toilette, ein Fernseher, ey, TV, das ja. War so wow, krass, ein Telefon. Oh mein Gott.
Hattet ihr sowas nicht in Baku?
In Baku, ne. Hattet ihr ein Telefon in Baku?
Ein Telefon nee. Weiß ich nicht mehr, aber ein Fernseher hatten wir.
Ein Fernseher, der nie funktioniert hat, ja, hatten wir. Ja, auf jeden Fall an diesem Silvester, ich weiß noch, dass wir hatten ja auch keine Bananen und so, ne, ein Klassiker. In der Sowjetunion keine Bananen. Ich habe an diesem ersten Tag, ich glaube, es hat 9 Bananen. In mich reingestopft und irgendwann, Nilufan, du wirst Bauchschmerzen bekommen. Und dann haben wir Silvester gefeiert. Aber für mich war das wirklich ein krasses Ankommen. Das war Geborgenheit, es war kalt und es war so eine Siedlung ein bisschen außerhalb der Innenstadt. Also voll schön mit so Hügeln, also überall natürlich nur weiß. Das war halt echt, das war richtig schön. Hm. Das Ich konnte es irgendwie nicht glauben.
Bei mir war es genau das Gegenteil.
Nasli hat recht. Ihr Ankommen in Deutschland ist das krasse Gegenteil von meinem Ankommen in Schweden. Nasli schläft in den ersten Wochen in Stahlrohrbetten. Sie duscht in dreckigen Kasernen. Ihre Eltern kochen und essen das, was ihnen vorgesetzt wird, in heruntergekommenen Küchen. Aber nach einigen Monaten zwischen verschiedenen Städten und Heimen bekommen auch Nasli und ihre Familie ein Zuhause. Sie landen in einem kleinen Städtchen Münsingen in Baden-Württemberg und zum ersten Mal fängt sowas wie ein Alltag an.
Das war unsere eigene Wohnung in einem kleinen Fachwerkhäuschen mit einem Dorfplatz. Und ich weiß noch, dass meine Schwester, ich zusammen in diese Vorbereitungsklasse gingen. Und das ging gar nicht so lange, nur ein paar Monate, aber ich habe mich da wohl sehr, sehr schnell etabliert, würde ich schon fast sagen.
Also, war das dann in einer Schule oder war das ein Raum nur für
Das war ein Raum nur für ausländische Kinder, wirklich aus allen Herren Ländern, alle möglichen Altersstufen. Mhm. Mit einer Frau als Lehrerin, die wirklich von morgens bis abends mit uns Deutschunterricht quasi gemacht hat. Ich habe es aber, ich habe nur gute Erinnerungen daran. Also ich sehe die Situation, wie wir in diesem Raum alle an einem großen Tisch sitzen. Also wir haben.
Wie viele?
Es waren mindestens 15, also es waren schon viele Kinder. Ich konnte auch immer besser Deutsch. Ich weiß noch, dass ich wirklich dann zum Beispiel, als wir im Supermarkt waren, irgendwas gelesen habe und übersetzt habe zum Teil. Wobei ich gar nicht mir vorstellen kann, von welcher Sprache in welche ich übersetzt habe. Weil ich ja also mit Persisch, Russisch und dann Deutsch irgendwie völlig durcheinander sein musste.
Also aber ich glaube, das waren wir nicht. Wir konnten ja. Das von Anfang an so gut einordnen, ja. So alle Sprachen.
Ja.
Alleine, dass du mit deiner Schwester Russisch gesprochen ja. Hast und sobald du dich zu deiner Mama oder Papa ja. Umgedreht hast, war das Persisch.
Persisch, ja.
Auch ich komme in Schweden in eine Vorbereitungsklasse. Schon 3 Wochen nach meiner Ankunft in Uppsala muss ich mich in der Schule vorstellen. An den ersten Tag erinnere ich mich besonders gut. Ein Wintertag. Der Schulhof ist voller Schnee. Es ist laut. Kinder rennen und spielen überall. Und Schneebälle fliegen durch die Luft. Und ich kann nur ein einziges Wort auf Schwedisch. Hey!
Meine Lehrerin, also diese Vorbereitungslehrerin Åse, sie kam mir so entgegen aus einem kleinen Häuschen mitten auf dem Schulhof. Das war sozusagen das Häuschen, wo die Kantine drin war und dieser extra Raum für die Vorbereitungsschüler. Wir waren 4 oder 5. Ich, 2 Geschwister aus dem Libanon, eine Russin, die Karina, und ein Junge aus Eritrea, Yusui oder sowas, da weiß ich gar nicht mehr.
Åse, meine Lehrerin, ist ein Engel. Sie bringt mir und den anderen Kindern nicht nur Schwedisch bei, sondern zeigt uns den schwedischen Alltag. Wir machen Ausflüge ins Naturkundemuseum, wir backen Kuchen und spielen Spiele. Åse erzählt meiner Mutter, dass ich gut vorankomme, dass ich ein fröhliches Kind bin. Und obwohl ich mich wohlfühle, sieht meine Mutter, dass sich die Belastung bemerkbar macht.
Bis du die Sprache gelernt hast, bist du in den ersten Wochen jeden Morgen mit Bauchkrämpfen aufgewacht. Wir waren beim Arzt und wussten, dass du nichts hast. Es war nur Aufregung, der Stress. In der Schule hast du es dann vergessen und abends ging es dir gut. Aber am nächsten Morgen war es wieder genau das Gleiche.
Nasli und ich lernen beide die neue Sprache schnell. Sie Deutsch, ich Schwedisch. Vielleicht, weil wir schon in dem Alter mehrsprachig sind. Wir dürfen nach wenigen Monaten unsere Vorbereitungsklassen verlassen. Wir kommen beide in die 3. Klasse, ohne sitzen zu bleiben, ohne Verzögerung. Und wir spüren, dass das was Besonderes ist.
Mir war schon klar, dass ich das machen darf, weil ich so gut Deutsch sprach. Ich wusste so, ach, es geht bergauf. Ich habe aber einen Dämpfer bekommen in der Grundschule. Ich habe von Anfang an sehr viel, nicht Abneigung gespürt, aber ein Gefühl des Nicht-Willkommenseins, muss ich sagen. Also ich habe keine Freundin gefunden erstmal. Keiner hat mich irgendwie begrüßt richtig, das ist jetzt die Neue, ich wurde nicht warm empfangen. Ich weiß zum Beispiel nur, als ich reinkam in diese Klasse, ich kam nämlich, glaube ich, nicht direkt am ersten Schultag, wo alle eingeschult wurden, sondern einen Tag später oder so und wurde reingeführt in das Zimmer und hab dann alle da sitzen sehen und dann gucken dich ganz viele Augenpaare an und du fühlst dich irgendwie unwohl. Und dieses Unwohlsein hat sich eigentlich durchgezogen. Ich habe komische Erinnerungen an, wie ich auf dem Schulhof alleine stand und keiner mit mir gespielt hat. Ich glaube nicht, dass es nur an den anderen lag, sicher nicht, aber ich wurde nicht gefragt, ob ich Seilchen springen mag oder ob ich irgendwas mitmache. Und in dieser Zeit hat es ja auch angefangen, dass sich das so geäußert hat, dass es mir nicht gut ging.
Nasli fängt an, stark zu stottern. Das hemmt sie in der Schule. Sie traut sich nicht, sich in der Klasse zu melden, auch wenn sie die Antwort auf eine Frage kennt. Sie spricht immer weniger, kommt aber jeden Tag immer mehr in der neuen Sprache an, durchdringt sie, saugt sie auf, was man an ihren Noten sieht.
Ich hatte ganz akzeptable Noten für jemanden, der erst seit ein paar Monaten in Deutschland ist. Und mit ganz akzeptabel meine ich schon im oberen Bereich. Also es waren wirklich tolle Noten für jemanden wie mich. Aber ich wurde nicht bestätigt. Ich habe eigentlich bis heute überhaupt keine guten Erinnerungen an meine Grundschullehrerin. An eine bestimmte Situation kann ich mich erinnern. Das hat mir sehr weh getan, weil ich nicht gelobt wurde. Es war nämlich so, wir haben ein Diktat geschrieben. Es gab jede Woche ein Diktat. Und ich hatte einen einzigen Fehler. Es handelte sich um das Wort Rätsel. Und ich hatte es, wie viele andere Kinder, auch wahrscheinlich mit Z geschrieben, weil ich das so gehört habe. Mhm. Und dass ich nur einen Fehler hatte, das hat die Lehrerin betont, dass ich Zweitbeste quasi war. Aber dann kam natürlich die Susi oder Sabine, irgendwas mit S hieß die, das war die Klassenbeste, die wurde richtig gelobt, durfte nach vorne kommen, ihr Diktat abholen und also es gab keine Art von Wertschätzung für jemanden wie mich. Es war wirklich so herausragend für mich, dieses Erlebnis, dass ich ja bis heute ein ganz pedantischer Rechtschreib Also rechtschreibsicher schreibe. Es ist für mich wirklich extrem wichtig, korrekt zu schreiben.
Trotz ihrer guten Noten will Naslis Klassenlehrerin sie auf die Realschule schicken, vielleicht sogar auf die Hauptschule. Aber genau in dieser Zeit, nach 3 Jahren in Baden-Württemberg, zieht Nasli mit ihrer Familie nach Köln, weil mein Onkel Ibrahim einen Job als Arzt bekommen hat. Nasli darf auf eine Gesamtschule. Das Stottern hört auf. Jahre später macht sie ein 1er-Abi und dann wird sie selber Lehrerin. Wir reden an diesem Nachmittag über Schicksal und Fügung. Nasli sagt, sie will gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn sie auf die Hauptschule geschickt worden wäre. Ich wiederum sage, ich will gar nicht dran denken, was wäre, wenn wir in der Sowjetunion geblieben wären. Und wir sprechen darüber, dass wir beide, trotz Stottern, Bauchkrämpfen, trotz der verlorenen Heimat im Iran und später in Baku, trotz all der neuen Sprachen, trotz der Angst, nie irgendwo anzukommen, dass wir trotz allem doch ganz gut durchgekommen sind.
Aber wir haben es geschafft, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das so unbeschadet überstanden haben. Also es sind ja viele kleine Narben gemacht. Also die haben uns ja auch stark gemacht. Also ich.
Aber es sind Narben, hast du recht.
Es sind Narben und die sind bis heute nicht verheilt. Also schon allein dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins. Also das begleitet mich bis heute. Dass ich bin da sehr empfindlich. Wenn ich aufgrund meiner Herkunft, aufgrund meiner Sprache darauf hingewiesen werde, dass ich ja noch keine Deutsche bin, das ist für mich bis heute immer so ein, hat so einen negativen Beigeschmack.
Und dann schauen wir uns an, Nasli und ich. Und wir müssen lächeln. Denn die Worte Schicksal und Fügung stehen im Raum. Sie schweben über uns. Dass wir hier überhaupt zusammen sitzen und quatschen können, und dass unsere Wege uns nach so vielen Jahren wieder zueinander geführt haben. Dass wir zufällig sogar heute in derselben Stadt wohnen. Und schon rücken die kleinen Narben, zumindest für diesen Moment, in den Hintergrund. Als wären all die Jahre der Trennung gar nicht gewesen.
Die Radiowissen um gleich 7:10. Ihr hört die Radiowissen, die 100, mit Geschichten vom Einwandern, von der Reise deines Lebens. Und die nächste, die geht ungefähr so. Kamerun? Raus. Libyen? Raus. Tunesien? Sofort wieder raus. Italien? Nö, lieber raus hier. Deutschland? Okay. Besser gesagt, Hamburg? Okay. Als Jean vor 4 Jahren in Hamburg ankommt, liegt dort Schnee. Die Stadt, die Leute. Jean hat sofort dieses Gefühl, ja, das passt, hier bin ich zu Hause. Was Jean auf seinem Weg dahin passiert ist, nach Hamburg, erzählt uns Nail Al-Saidi.
Man sollte versuchen, glücklich zu sein, wo man ist. Wenn nicht, dann sollte man da abhauen.
Mein Freund Jean ist schon ein spezieller Typ. Er sagt weise Sachen und trotzdem steht er mit beiden Beinen im Leben.
Ich folge einfach meinem Herz.
So einen Freund, den trifft man nicht alle Tage und auch nicht überall. Ich lerne Jean 2012 kennen, bei einem Italienischkurs auf Sardinien. Auf den ersten Blick sieht Jean aus wie die anderen Afrikaner auf Sardinien, die als Flüchtlinge gekommen sind und jetzt Socken und Taschentücher auf Parkplätzen verkaufen. Aber Jean ist anders. Er ist von Hamburg nach Sardinien gekommen. Auf der Insel wollte er seinen Lkw-Führerschein machen, weil es billiger ist. Und für die theoretische Prüfung musste er Italienisch lernen. Er spricht perfekt Französisch, kann aber auch Deutsch und Arabisch. Ungewöhnlich für einen 30-Jährigen aus Kamerun. Nach der letzten Unterrichtsstunde sitzen wir am Hafen, essen Eis und Jean fängt an, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Jean stammt aus Douala, der größten Stadt Kameruns. Er ist das 2. Kind von 8 Geschwistern. Jean ist groß und kräftig und ein tüchtiger Kerl. Mit 23 Jahren arbeitet er als Industriemechaniker bei Coca-Cola. Ein gut bezahlter Job. Ihm geht's gut. Doch es brodelt in Kamerun. Im Jahr 2006 protestieren die Kameruner gegen die hohen Preise für Benzin und Lebensmittel. Und Jean macht mit. Bei einer Demo legt er sich mit einem Polizisten an. Der schlägt mit seinem Knüppel zu und Jean wehrt sich.
Ich könnte auch nicht also akzeptieren, dass jemand mich schlägt und ich nicht zurückschlage. Deswegen habe ich immer auf die Schnauze gehauen und dann irgendwie abgehauen.
Du kannst andere anlügen, aber belüge niemals dich selber. So hat es Jean schon als Kind von seinem Vater gelernt. Er soll sich selber treu bleiben, seine Gefühle nicht unterdrücken und sich auch nicht unterdrücken lassen. Egal was kommt und welche Konsequenzen er tragen muss.
Und somit wurde ich überall gesucht. Dann hatte ich Angst gehabt, ins Gefängnis zu kommen. Und dann bin ich abgehauen. Ich habe meine Arbeit verlassen.
Noch am selben Abend taucht Jean unter. 3 Tage später steigt er aufs Motorrad und fährt in Richtung Norden nach Nigeria.
Der Plan war, dass ich gehe jetzt mal raus und komme wieder irgendwann, wenn die Sache ein bisschen unter sind.
Jean will abwarten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Doch bald schon wird ihm klar, dass das ziemlich lange dauern wird. Er vermisst seine Arbeit, die ihm immer Spaß gemacht hat. Da erzählt ihm ein Freund, dass man in Libyen, auch als Ausländer, an gute Jobs kommen kann.
Ich habe nur mal gehört, Libyen, wüsste gar nicht, wie das aussieht, wüsste gar nicht. Ich habe von niemals davon was gehört, nur ein Radio mit Gaddafi. Die Leute aus Kamerun, die haben immer gesagt, also Gaddafi ist der Beste. Und bis also ich selber dahin gekommen bin, habe ich wirklich also gesehen, was da ist.
Jean schlägt sich ein paar tausend Kilometer bis nach Tripolis durch. Und tatsächlich findet er schnell eine Arbeit. Er macht sich sogar selbstständig als Fliesenleger und verdient nun das Doppelte von dem, was er in Kamerun bekommen hat.
Sie haben kein richtiges System, dass man alles dokumentiert muss, ne, und irgendwelche Behörde dafür. Da kaufst du einfach dein Material, hast du Aufträge auf jeden Fall und dann stellst du Leute an und dann ist fertig.
Für den schnellen Erfolg müssen Jean und seine schwarzafrikanischen Freunde einen hohen Preis bezahlen. Denn viele Einheimische sind neidisch. Jeans Freunde werden beklaut, sie werden auf der Straße rassistisch beleidigt, ein Freund wird sogar halb abgestochen. Mit der Zeit wird Jean in Libyen immer unglücklicher und einsamer.
Ich habe gelernt, was ein Mensch braucht, um sich wohlzufühlen. Ist das das Geld? Ich habe in Libyen gelernt, nein. Ein Mensch kann sich es wohlfühlen, wenn man geliebt wird, wenn man jemanden liebt. Und da gibt es keine Frau.
Jean ist Christ, hat aber mit Religion nicht viel am Hut. Erst recht nicht mit dem Islam. Er fühlt sich ausgeschlossen von der libyschen Gesellschaft. Und dann sperrt man ihn auch noch ein. Er kommt für ein halbes Jahr ins Gefängnis, weil er keine gültigen Papiere hat.
Ich war noch nie im Gefängnis gewesen. Und dann, ich komme irgendwo rein, Tür zu, das war für mich wirklich unvorstellbar. Und dann war ich wirklich, hatte ich zu viel Angst und dann habe ich angefangen zu beten. Also drohte diese Beten und dann habe ich ein anderes, also habe ich da meine Kraft gefunden.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann meditiere. Es ist die wichtigste Lektion seines Lebens, die Jean im Gefängnis lernt. Im Nachhinein ist er sogar dankbar, dass er im Knast war. Denn hier findet er zur Meditation. Er sagt, dass er Informationen bekommt, wenn er meditiert. Antworten darauf, wie es weitergehen kann. Nun, nach 2 Jahren in Libyen, will er das Land verlassen. 2009 versucht er zum ersten Mal, übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen und kauft sich bei Schleppern ein Ticket.
Mein erstes Mal wurde ich verarscht, weil da bis einmal 1.000 Dollar und das ist unsicher, kein richtiges System.
Beim zweiten Mal streikt der Motor nach wenigen Seemeilen. Und das nächste Mal verfährt sich der selbsternannte Kapitän.
Und alle dachten, wir sind irgendwo in Malta oder in Italien. Und dann, wir haben angefangen, viele Muscheln zu sehen. Scheiße, viele Muscheln schon wieder.
Das Boot war in Tunesien gelandet. Jean muss vor der Polizei flüchten und zieht wochenlang durch die Wüste. Dann startet er einen neuen Versuch, den letzten. Ein Horrortrip für ihn und die anderen Flüchtlinge.
Wir haben viele Probleme da gehabt. Die Leute sind durchgedreht, durch Angst. Und ich denke mal, dadurch, dass ich im Gefängnis war und das alle hat mich vorbereitet, dass ich keine Angst mehr hatte, dass ich sterbe. Viele sind da durchgetreten, die andere sagt, ich sehe hier meine Papa im Wasser, meine Mama im Wasser.
Nach 4 Tagen werden die Flüchtlinge von der italienischen Küstenwache aufgefischt und nach Lampedusa gebracht.
Ich habe mich nicht gefühlt als jemand, der in Europa ist. Da war nur Migrant zwischen uns. Wir waren nicht mit Menschen, mit Italienern in Verbindung. Wir durften gar nicht raus auf die Straße. Das war auch wie ein kleines Gefängnis.
Ein paar Wochen später kommt er aufs Festland nach Kalabrien. Jean wird als Flüchtling anerkannt und darf mindestens 5 Jahre in Italien bleiben. Doch bald schon merkt er, dass er das gar nicht will.
Ich habe nach Informationen gefragt und die Antwort hat man mich behandelt wie ein Stück Dreck und das kann ich nicht ab. Und somit war ich richtig, richtig traurig.
Jean ist von Italien enttäuscht. Rassismus wie in Libyen und noch schlimmer, keine Chance auf Arbeit. Er ist geschockt, unter welchen Umständen Flüchtlinge hier leben müssen.
Man geht nur in Caritas, um zu essen. keiner hatte da Geld. Und die Italiener, hat man das Gefühl, die sind die richtigen Menschen, die anderen die untere Menschen. Also ich konnte da nicht klarkommen, nicht leben.
Arbeitslos sein ist wie tot sein. So sieht es Jean. Er will nicht durchgefüttert werden. Er sucht eine neue Herausforderung und immer noch einen neuen Heimatort. Dann hört er von einem Kumpel, dass es in Deutschland weniger Rassismus geben soll. Jean fällt es schwer, das zu glauben.
Das ist nicht möglich, dass man da sich wohlfühlen kann. Während diese ganze Geschichte, was wir in den Weltkrieg in der Schule gelernt haben.
Trotzdem gibt er Deutschland eine Chance. Er leiht sich Geld für ein Ticket nach Hamburg und sofort macht es Klick.
Außerdem habe ich erstmal geträumt, als ich noch kleiner war, dass ich irgendwo Schnee gesehen habe und dann fühle ich mich wohl. Und genauso habe ich das hier in Hamburg gesehen. Also ich meine, das war einfach Schnee überall. Ne? Das Gefühl habe ich einfach gehabt, hier wird zu, kann zu leben, hier ist deine neue Heimat. Sefini, Baby, Sefini, Sefini.
Ich besuche Jean in seiner Wohnung am Stadtrand von Hamburg. Sein kleiner Sohn ist erst ein paar Wochen alt. Jean wechselt gerade die Windel.
Eli, Eli, ich bin schon fertig. Jetzt ist gut, jetzt ist aber gut.
Vor 4 Jahren ist Jean nach Hamburg gekommen. Die erste Zeit war hart, sagt er. Er musste in einer Moschee übernachten, weil er keine andere Unterkunft hatte. Aber schnell hat er bei anderen Afrikanern Anschluss gefunden und konnte sich dann eine Wohnung teilen.
Irgendwann habe ich eine Frau kennengelernt, haben wir uns geheiratet und dadurch, dass wir uns geheiratet haben, durfte ich hier wieder arbeiten. Und ja, und dann sind wir irgendwann auseinandergegangen und dann jetzt habe ich meine neue Frau und meine neue Familie wieder gebaut.
Jean liebt seine neue Heimat Hamburg so sehr, dass er immer betont, er lebt in Hamburg, nicht in Deutschland. Und die Stadt, die meint es auch gut mit ihm. Was er anpackt, das gelingt ihm. Nach einem Schweißerlehrgang arbeitet er jetzt in einer Werkzeugfabrik. Nebenbei baut er gerade einen Schlüsselnotdienst auf. Er fühlt sich in Hamburg willkommen. Diskriminierung, sagt Jean, hat er in Hamburg noch nicht erlebt. Überhaupt. Rassisten, meint er, haben ein Problem mit sich selbst. Jean findet es aber schade, dass viele Ausländer dazu neigen, sich unterzuordnen.
Solange man anfängt zu denken, ich schaffe nicht hier, weil ich Ausländer bin, dann hat man wirklich viel weniger Möglichkeit. Man baut an sich selber ein Gefängnis. Wenn man irgendwo leben möchte, muss man dieses Land lieben, mögen und diese Erde mögen. Und wenn man das macht, hat man mehr Chance, da erfolgreich zu sein und sich wohlzufühlen.
Woher kommen nur seine weisen Ansichten übers Leben? Ich frage Jean, ob er das in spirituellen Büchern gelesen hat oder ob er vielleicht einen Yogakurs mitgemacht hat. Nein. All das hat er auf seiner jahrelangen Irrfahrt nach Deutschland gelernt. Für ihn war das so wie eine Reise zu sich selbst.
Das war die Geschichte von Jean, erzählt von Nail Al-Saidi in der 100 bei D-Radio Wissen. Einwanderungsgeschichten haben wir heute für euch. Die Reise deines Lebens. Das Freibad in Bonn hat wahrscheinlich wie so viele Freibäder eine große Drehtür mit Stahlgittern. Durch diese Tür kommt man problemlos aus dem Schwimmbad heraus, aber nicht wieder herein. Unsere nächste Geschichte handelt von Maya Alkechin und wie sie leichtfertig Deutschland verlässt und nach Syrien reist, sozusagen durch die Stahldrehtür.
Ich treffe Maya Alkechin im Büro von Pro Asyl in Essen. Vor mir sitzt eine kleine Frau in schwarzer Strickjacke, passend zum Kopftuch. Maya ist 30. Sie arbeitet ehrenamtlich als Dolmetscherin für Pro Asyl.
In 2 sehr wichtigen Lebensphasen von mir hat mich mein Deutschland enttäuscht.
Solche Sätze macht Maya Alkechin. Fast perfektes Deutsch, in das sich kleine Versprecher einschleichen. Versprecher, die mehr sagen als 1000 korrekte Worte. Mein Deutschland hat mich im Stich gelassen, ist so ein Satz.
Mein Deutschland, ja. Mein Deutschland, mein Zuhause.
Es ist zwar nur ein Satz, aber eine ziemlich treffende Zusammenfassung von dem, was Maya in den vergangenen Jahren mit ihrer Heimat durchgemacht hat.
In der ersten Phase, wo ich halt studieren wollte und so weiter, da haben die gesagt, nee, stopp, da wurde ich von Deutschland enttäuscht. Und in der zweiten natürlich Phase, wo ich wieder zurück nach Hause kommen wollte, nach dem, was alles in Syrien abgeht, nach dem ganzen Terror und Gefahr und so weiter, wo die gesagt haben, nee, wollen wir dich nicht haben.
Maya Mayas Familie stammt ursprünglich aus Syrien, aus der Hauptstadt Damaskus. 1989 wandern die Eltern nach Deutschland aus, zusammen mit Maya und ihren drei Geschwistern. Sie weiß nicht, warum ihre Eltern Syrien verlassen mussten, denn darüber sprechen sie nicht.
Also ich bin mit 6 hierher gekommen, aber von der Vergangenheit weiß ich gar nichts. Also ich weiß nicht, was die Probleme von Papa waren.
Die Familie findet schnell ihr neues Zuhause mitten im Ruhrgebiet, im Essener Norden. Maya sieht nun keine Minarette mehr, sondern die Schlote der Kokerei Zollverein, wenn sie in die Ferne schaut. Sie wird direkt in die erste Klasse eingeschult. Mit jedem Schuljahr verblassen ihre Erinnerungen an das alte Haus in Syrien. Maya macht in Essen ihr Abi. Danach will sie Medizin studieren. Sie muss auf einen Studienplatz warten und will die Zeit überbrücken mit einer Ausbildung zur Krankenschwester.
Ich habe mich auch beworben und habe auch einen Platz bekommen. Und dann musste ich das allerdings noch von meinem Sachbearbeiter bescheinigen, dass ich das darf, weil ich ja damals geduldet war. Ja, und dann hat der Sachbearbeiter zu mir gesagt, das dürfen Sie nicht. Und als er dann gehört hat, dass ich noch Medizin studieren will, dann meinte er so, das dürfen Sie erst recht nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, was soll ich machen mit 21 Jahren? Zu Hause sitzen, Däumchen drehen? Ja, ist nicht sein Problem.
Es ist das Problem von Mayas Familie. Jahrelang werden sie in Deutschland nur geduldet. Das heißt, eine richtige Aufenthaltserlaubnis haben sie gar nicht. Sie gelten als Ausländer, die das Land eigentlich verlassen müssten. Aber weil sie keine syrischen Pässe haben, dürfen sie nicht abgeschoben werden. Mit diesem unklaren Status sind Maya nach dem Abi erst einmal die Hände gebunden. Ihre Schulfreundinnen dürfen jetzt an die Uni gehen. Und was könnte aus Maya werden? Hausfrau? Das kann sie sich nicht vorstellen.
Ich wollte einfach auf das Leben losgehen. Ich wollte die Welt verändern damals. Ja, und dann habe ich mich halt entschieden, okay, ich gehe zurück nach Syrien und verändere die Welt da.
2006 bricht sie in die syrische Heimat ihrer Eltern auf. Durch die Ausreise wird der Status ihrer Duldung in Deutschland aufgehoben. Im Grunde genommen ist das so, als ob sich Maya damit selber abschiebt. Maya findet in Syrien schnell Anschluss. Sie kommt bei Verwandten in Damaskus unter und will sich an der medizinischen Fakultät einschreiben. Dann kommt aber alles anders als geplant. Sie verliebt sich.
Kurz darauf haben wir geheiratet und dann habe ich mich nochmal angemeldet und dann wurde ich aber schwanger.
Maya nimmt sich vor, irgendwann nach der Geburt mit dem Studium anzufangen. Aber auch das klappt nicht. Mit 2 Jahren bekommt ihr Sohn seine ersten Anfälle. Er leidet unter Epilepsie und braucht viel Unterstützung. In Deutschland könnte man ihm jetzt besser helfen, denkt sie sich. Überhaupt, das Leben in Deutschland wäre leichter, besonders als Frau.
Es war sehr schwierig. Ich bin eher europäisch. Ich bin nicht so arabisch. Da ist man sehr eingeschränkt und erst recht als Mädchen. Und hier war ich eher total ein offener Kerl. Ich kann mich frei bewegen, ich kann frei meine Meinung äußern, ich kann mich so bekleiden, wie ich will. Ich kann. In Syrien ist das nicht so. Ja, ich habe versucht, mich damit abzufinden, aber allerdings hat das nicht immer geklappt. Im Gegenteil, ich habe es immer wieder bereut, dass ich dahin gegangen bin.
Der zweite Sohn kommt 2011 zur Welt. Kurz danach geht der syrische Bürgerkrieg los, auch in Mayas Nachbarschaft, in Damaskus.
Die Familie von meinem Ehemann ist recht eine große Familie und da sind auch mehrere ums Leben gekommen, also getötet von dem Regime. Und dann hat er natürlich diese Familiennamen und dann hat man ihn immer wieder festgenommen. Ne? Und du weißt, wenn das Militär oder das Regime jemanden festnimmt, dann ist das sehr selten, dass der wieder rauskommt.
Täglich Proteste, Tote auf der Straße, Barrikaden in der Nachbarschaft. Nach 1,5 Jahren Revolution und Bürgerkrieg sieht Maya keine Zukunft mehr in Syrien.
Und dann kam die Kugel in meiner Wohnung rein. Und da hatten wir einfach nur Glück, dass die Kugel uns nicht getroffen hat. Sie ging durch meine ganze Wohnung durch. Also das war für mich ein Schock, weil das war... Und ich war nur froh, dass ich und die Kinder einfach auf dem Boden saßen und Fernseher geguckt haben. Also 1-2 Tage später kam mein Mann aus dem Gefängnis und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr, ich will hier weg.
Ein paar Tage später fährt die Familie mit dem Taxi in den Libanon. Von Beirut aus fliegen sie direkt nach Kairo. Im Gepäck nur ein paar Sachen zum Wechseln. Denn von Ägypten soll es weiter nach Deutschland gehen, zurück zu Mayas Eltern. So der Plan von Maya. Doch auch der geht wieder schief.
Ich wollte zu der Botschaft in Ägypten. Ich wollte die Situation klären, gucken mit meinen Eltern hier, ob ich irgendwas mache, dass ich legal nach Deutschland komme, weil ich auch hier aufgewachsen bin und ich habe mir auch gedacht, das wird bestimmt klappen. Meine Eltern stellen einen Antrag oder ich oder irgendwie sowas und das klappt schon. Jeder weiß, dass in Syrien jetzt Krieg herrscht und die Deutschen, die wissen das doch auch und da sind die auch wirklich barmherziger und Menschenrechte und bla bla bla, ne? Was natürlich nicht der Fall war.
Mayas Familie bleibt monatelang in Ägypten stecken. Für die deutsche Botschaft dort ist sie nur eine von unzähligen Flüchtlingen aus Syrien, die sich nach Deutschland retten wollen. Denn mit ihrer Ausreise von 2006 ist ihr Rückkehrrecht nach Deutschland erloschen. Vom Ruhrgebiet aus wollen Mayas Eltern mit einer sogenannten Verpflichtungserklärung helfen. Damit verpflichtet man sich, die Kosten für den Lebensunterhalt der Flüchtlinge zu übernehmen. Aber auch das scheitert.
Weil meine Eltern es nicht leisten können. Die verdienen nicht genug, um 4 Personen aufnehmen zu können.
Maya versucht es selber an der deutschen Botschaft in Kairo. Aber sie wird nur mit einem unpersönlichen Musterbrief abserviert.
Wir können nichts für sie tun. Sie können erst Asyl beantragen, wenn sie auf deutscher Erde sind. Von hier aus geht das nicht.
Ein paar tausend Syrer sind damals in das deutsche Flüchtlingsprogramm gerutscht. Aber Maya und ihre Familie sind zur richtigen Zeit einfach am falschen Ort.
Die Kriterien habe ich alle erfüllt. Nur eine nicht, dass ich nicht hier im Libanon war, sondern in Ägypten. Und daran hat es gescheitert.
Maya will sich nun selber helfen. Vielleicht klappt hier ein Leben in Kairo. Sie sucht einen Job als Dolmetscherin. Aber syrische Flüchtlinge, die dürfen in Ägypten auch nicht arbeiten. Und so wird das Ersparte immer knapper und auch die Zeit.
Entweder bleibe ich in Ägypten, ich lebe dann 1, 2, 3 Monate und dann heißt es auf der Straße leben, ich und meine Kinder. Und dann sind meine Kinder sowieso verloren. Und dann habe ich die Möglichkeit zurück nach Syrien. Und dann halt dort wartet sowieso der Tod auf uns. Und dann habe ich halt diesen Weg übers Mittelmeer nach Deutschland, wo auch ganz viel Gefahr drin ist. Aber da sieht man ja einen Hoffnungsschimmer. Ja, und dann habe ich gedacht, egal, Augen zu und durch. Entweder kommen wir an oder wir sterben. Wir werden so oder so sterben. Da oder da oder da.
Im September 2013 gehen Maya, ihr Mann und die beiden Söhne an Bord eines Schlepperbootes. Von Alexandria aus soll es nach Italien gehen. Das Geld haben sie sich von Verwandten geliehen. 2.500 Dollar für jeden Erwachsenen, 500 pro Kind. Völlig überfüllt sticht das Boot in See.
Du hast keinen Platz, um dein Bein zu strecken auf diesem Boot, ne? Und dann gibt es natürlich diese Seeübelkeit und dann kotzen alle und meine Jungs haben sich auf mich übergeben, weil das nicht anders ging und wir haben gestunken wie die Pest. Ja, und jedes Mal, wenn das Motor stehen blieb, hat das Boot meiner gekentert, ne? Also die Wellen haben dann mitgespielt und dann bewegt sich das immer so nach links und nach rechts und jedes Mal, wenn sich das bewegt, denkst du, jetzt fallen wir raus und jetzt fallen wir raus.
Nach 4 Tagen in Todesangst hat es die Familie endlich geschafft. Sie landen auf Sizilien, verdreckt und halb verdurstet.
Ja, dann wurden wir in so ein Notaufnahmeheim aufgenommen für 2 Tage. Dann durften wir uns duschen und waschen und so weiter. Und dann bekamen wir auch frische Sachen zum Anziehen. Das war so ein Heim mit geschlossenen Türen. Wir durften nicht raus und nicht rein. Und am 2. Tag mittags wurden halt die Türen aufgemacht und haben gesagt, jetzt könnt ihr dahin gehen, wohin ihr wollt.
Es sieht so aus, als ob die italienischen Behörden froh sind, wenn die Flüchtlinge gleich weiterziehen in ein anderes europäisches Land. Mayas Familie nutzt die Chance. Sie kramen ihr allerletztes Geld zusammen und fliegen von Sizilien nach Rom. Von dort wollen sie mit dem Zug über Mailand und München ins Ruhrgebiet. Aber es kommt mal wieder anders.
Aber kurz vor München wurden wir festgenommen von der Polizeikontrolle. Das war witzig und das waren Zivilpolizisten. Und dann war so ein Bulle. Ja, so ein Polizist, Entschuldigung. Aber die waren total nett, also muss ich ehrlich dazu sagen.
Die Polizisten sind verblüfft von Mayas Geschichte und auch davon, dass sie perfekt Deutsch spricht. Sie können es kaum glauben, dass Maya überhaupt keine deutschen Ausweispapiere hat. Also muss die Familie mit zur Wache. Dort finden die Polizisten im Computer einen Hinweis auf Mayas deutsche Vergangenheit. Ihre alte Adresse in Essen. Damit darf die Familie weiterziehen. Nach Bürgerkrieg und ein Jahr auf der Flucht kommt Maya endlich wieder nach Hause, zu ihren Eltern.
Die ersten 10 Tage waren unglaublich. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, ich träume das alles. Ich bin gar nicht hier. Ich bin wahrscheinlich noch irgendwo auf dem Meer. Wahrscheinlich bin ich kurz eingeschlafen oder so. Aber dann, als ich meine Freunde getroffen habe, meine alten Schulfreunde und so, und die in den Arm genommen habe und wirklich gespürt hat, dass ich da bin, ja, habe ich dann geglaubt.
Endlich aufatmen. Das muss ich auch, als ich Mayas Geschichte höre. Jetzt, nachdem so viel schiefgelaufen ist, scheint das Leben endlich so zu funktionieren, wie Maya es gerne hätte. Obwohl sie illegal eingereist sind, muss sie nicht in ein Flüchtlingsheim. Die erste Zeit lebt Mayas Familie bei ihren Eltern. Mittlerweile haben sie eine eigene Wohnung. Und auch der ganze Formularkram ging ziemlich zügig durch.
Wir haben Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 25.2, anerkannter Flüchtling. Wir haben viele Rechte natürlich, wir dürfen arbeiten, studieren, Ausbildung machen und alles Mögliche.
Mayas Biografie ist schon etwas verrückt. Sie darf jetzt das, was man ihr früher, bevor sie Deutschland verlassen hat, nicht erlaubt hatte. Sie musste erst in eine Diktatur auswandern, einen Bürgerkrieg überleben und dann auch noch eine Todesfahrt überstehen, um als Ausländerin in Deutschland anzukommen, um endlich Zugang zu dem zu bekommen, was man für ein selbstständiges und glückliches Leben braucht. Ausbildung und Arbeit.
Mit sehr viel Zeitverlust sozusagen. Ne? 10 Jahre sind vergangen. Hätten sie mir das vor 10 Jahren gegeben. Manchmal denke ich so, aber andersrum. Ich bin immer noch jung, will immer noch die Welt verändern, obwohl ich jetzt weiß, dass sie sich nie verändern wird.
Ein anderes Land, eine andere Sprache, eine andere Kultur. Für Maya Alkechin und ihre Familie ist der Neuanfang nicht immer leicht. Trotzdem ist sich Maya sicher. Dieses Mal wird sie nicht enttäuscht werden von ihrem Deutschland.
Ich bin dankbar und glücklich. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Und ich will auch hier nicht mehr weg. Ich will hier mit meinen Kindern bleiben. Wenn sich die Lage in Syrien beruhigt hat oder nicht, das ist für mich hier mein Zuhause und hier will ich bleiben.
D-Radio Wissen 100, Einwanderergeschichten, die Reise deines Lebens, heißt der Schnack heute. Niloufar, alle Einwanderungsgeschichten heute erzählen uns ja davon, wie schwierig das ist, es woanders zu machen. Ne? Und dann haben wir oft den Eindruck, es geht ja doch irgendwie. Du bist damals nach Schweden gekommen und es war ein harter Bruch in deinem Leben, aber dann ging es ja doch irgendwie.
Ja, das ist ja immer so schwierig, so von außen, wenn man gefragt wird, wie hast du es dann damals geschafft? Ja, keine Ahnung. Irgendwie ging es, wie du sagst, schon. Aber die Voraussetzungen bei mir waren auch irgendwann dann ziemlich gut. Oder ob man sozusagen Unterstützung von der Familie hat, wie stark ist man dann selber? Das ist so schwierig, das im Nachhinein zu beantworten, woran das dann liegt, dass man es dann schafft. Weißt du, was ich meine?
Aber was, sagen wir mal, du hast auch schon gesagt, die Gesellschaft ist dir entgegengekommen. Und die Leute waren gut zu dir. Man hat, sag ich mal, auch deine schwierige Situation anerkannt.
Ja,
man hat
gesagt, meine Lehrerin, ganz toll. Ja. Ja.
Trotzdem hast du ja auch da irgendwie diesen Schritt gemacht und gesagt so, hey, ich ziehe mich hier nicht auf irgendwas zurück und entschuldige mich damit, dass ich noch nicht so lange hier bin, sondern irgendwann bist du quasi in die Attacke gegangen und hast gesagt, hey, gib mal her damit.
Ich glaube, in dem Fall von Kindern, wir haben ja den Beitrag von Mio Nasli, meine Cousine, gehört, ist der Unterschied, dass man immer die eigenen Eltern hat. Und die haben es verdammt schwierig. Und die haben es noch schwieriger. Und als Kind kommst du da ziemlich schnell rein und kriegst damit mit, dass deine Eltern viel, viel langsamer die Sprache lernen und viel, viel länger keinen Job haben und drunter leiden und so weiter und so fort.
Du bist quasi der Einwanderungsprofi dann in der Familie als so ein Youngster.
Genau. Und dann, wenn du dann den Unterschied siehst, dann stehst du auf einmal nicht mehr im Vordergrund in deiner Familie, sondern versuchst, deine Eltern zu unterstützen und, weißt du?
Ja. So? Ich meine, unsere Auswahl ist ja jetzt auch selektiv. Ne? Wir reden nicht über die ganzen Leute, die irgendwie mal ins Land reinschnuppern, irgendwie zu viel kriegen und irgendwie wieder abhauen, sondern wir hören immer von Leuten, die das irgendwie schaffen.
Und müssen schaffen. Ja. Also ne, von den Flüchtlingen, die einfach so kommen und einfach keine Wahl haben wie Maya, die einfach nicht zurückkehren kann. Das ist die Frage ist, hat man eine Wahl, es nicht zu schaffen?
Heute auf dem Weg zur Kantine haben wir darüber gesprochen und ich habe dir gesagt, ich als deutsche Kartoffel im Niederrhein geboren und das bis ins Rheinland geschafft und wahrscheinlich werde ich auch nicht mehr auswandern. Ich habe im Moment so das Gefühl, wenn ich nicht so eine gelungene Einwanderungsgeschichte noch selber mir erarbeite, dann habe ich bestimmte Features, werde ich nicht mehr in meine Persönlichkeit, sag ich mal, zu meiner Persönlichkeit dazu addieren. Was glaubst du denn, was so ein Einwanderer hat, was so ein Stefan dann nicht hat, wenn er es gemacht hat?
Vielleicht ein bisschen mehr Demut, vielleicht ein bisschen mehr Toleranz und Verständnis, dass man es Leuten nicht sofort total übel nimmt, weil die nicht drauf klarkommen, weil sie diese berühmt-berüchtigte Integration, Assimilation, die hat die Sprache nicht gelernt oder die hängt nur mit den eigenen Landsleuten rum. Also, dass man selber dann einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, dass die hier überhaupt hier leben, die Leute, dass die überhaupt eine Arbeit haben. Und auch wenn sie ihre eigene Sprache sprechen und mit den eigenen Leuten rumhängen, das ist trotzdem groß.
Das wäre so das Thema Empathie für die Rolle der anderen. Ja. Ne? Aber gibt es noch sowas anderes? Ich meine, du machst es echt in so einer fremdenfeindlichen Umwelt. Du ziehst das durch. Ist das so ein Stück so, yeah, if you can make it here, ja, you can make it everywhere?
Vielleicht, sowas. Also wenn du die Frage so stellst, dann ist es wahrscheinlich, dass man die Angst irgendwann ablegt. Und ich habe zum Beispiel heute keine Angst, in ein fremdes Land zu gehen. Deswegen bin ich auch in Deutschland. Denn ich bin ja in Schweden aufgewachsen und bin hier gelandet.
Jetzt bist du hier. Keine Frage.
Bin ich hier ohne Angst.
D-Radio Wissen 19:30 Uhr. Ihr hört die 100 mit Einwanderungsgeschichten. Die Reise deines Lebens ist der Titel. Einwanderungsmodalitäten, da erzähle ich euch nichts Neues. Einwanderungsmodalitäten nehmen auf menschliche Gefühle, wie zum Beispiel Liebe, keinerlei Rücksicht. Bestes Beispiel dafür sind Christopher und Anne. Er lebt in Freetown, Sierra Leone, sie in Berlin. Er möchte zu ihr. Die beiden wollen gerne heiraten. Die Bedingung dafür, für ihn zu reisen, ist ein Heiratsvisum. Die Bedingung dafür, ein abgeschlossener Deutschkurs. Leider gibt es keinen Deutschkurs in Sierra Leone. Er muss dafür nach Ghana reisen. Dran bricht auch noch Ebola aus und die Sache wird richtig kompliziert. Aber das Ganze, was sich schon anhört wie eine riesige Geschichte, ist nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte, die uns Frauke Oppenberg erzählt. Über einen besonders kniffligen Sierra Leonisch-deutschen Heiratsversuch.
Ein Sommermorgen am Flughafen Tegel in Berlin. Die sterile Ankunftshalle am Terminal C, graue Plastiksitze, kaltes Neonlicht. Immer wieder öffnet und schließt sich die Glasschiebetür und spuckt müde Reisende aus. Auch Christopher.
Finally! Yes.
Anne eilt ihm entgegen. Sie umarmen sich.
Yes. You finally made it.
Die erste Berührung nach vielen Wochen, endlich wieder vereint.
All the stress.
Ja, so much of stress.
5.500 Kilometer lagen zwischen ihnen, zwischen Berlin in Deutschland und Freetown, Sierra Leone. Aber die Entfernung war am leichtesten zu überwinden.
Es waren so viele Hindernisse, bis er endlich hier ist. So, jetzt müsste es erstmal überhaupt realisieren, dass es jetzt wahr ist, dass es geklappt hat. Vielleicht so bis zur letzten Minute gefiebert und gezittert. Und du saying that up to the last minute, I was so nervous for you to be here. So for now, I'm still trying to...
Yes, you are trying to...
To realize that you're actually here.
Okay, I'm here.
Anne trägt ein leichtes Sommerkleid. Es ist warm. Für den Mitteleuropäer. Nicht für Christopher. Er hat sich in einen dicken Pullover gepackt, darüber noch einen Parker. Aber es geht ihm auch nicht gut.
Well, I'm sick, really. I'm not well. But it's not so Ebola one. It's just malaria.
Keine Sorge, sagt er, nur Malaria.
Das war echt Wahnsinn. Also mit der ganzen Ebola-Situation, mit den Gesundheitschecks, die sie jetzt da machen und wie mehr als 38 Grad Körpertemperatur, darf nicht fliegen. Dann schreibt er mir Freitag, ihm geht's nicht gut, er hätte Malaria. Und ich denke so, oh. Almost giving me a heart attack.
Es war eine lange Reise bis hierhin und sie ist noch nicht zu Ende. Lamley Village, ein Stadtteil von Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone. Kleine Häuser direkt am Meer. Weißer Strand. Die Karibik Afrikas, schreiben die Reiseführer. Hier ist Christopher groß geworden.
My mother was a very, very poor fishmonger. And whilst my father was like a carpenter.
Der Vater ein Gelegenheitshandwerker, die Mutter eine Fischhändlerin. 8 Kinder und jeden Abend die Frage, ob es was zu essen gibt.
Even to the point that the fish does not sell. That means for that night we can't have anything to eat except we look for something very, very small and then drink a lot of water, then you go to bed. To the age of up to 14 years, I was still walking without slippers in my foot, not having trousers to wear.
Bis er 14 ist, hat er keine Schuhe, keine Hose, die nicht zerrissen ist.
With the intervention of the youth development, I was really, really fortunate to just come out from that particular aspect of life.
Christopher hatte Glück. Eine Hilfsorganisation ermöglicht ihm, zur Schule zu gehen. Heute ist er Banker, studiert und arbeitet ehrenamtlich für das Youth Development Program, das Projekt, das ihm aus der Armut geholfen hat.
Through the help of and the intervention of the youth development, and today I can say yes, it's better. And I am contributing to build up other lives in Sierra Leone by helping them in a little form.
Anne ist in einer ganz anderen Welt groß geworden. Bürgerlich behütet in einer kleinen Gemeinde in Ostwestfalen. Die Mutter ist Grundschullehrerin, der Vater arbeitet in einer Bank. Doppelhaushälfte, christliche Jugendgruppe, Musikunterricht und Treckerfahren auf dem Hof der Großeltern. Aber auch Anne kennt das Youth Development Project ziemlich gut. Hier in Rödinghausen wurde das Projekt, das Christopher später helfen sollte, 1987 gegründet.
Da war ich irgendwie noch relativ klein, aber wir haben halt da einfach das immer live miterfahren, was da passiert und haben halt dann auch Spenden gesammelt. Wir haben zum Beispiel immer so Tannenbaumaktionen gemacht und nach Weihnachten alle Weihnachtsbäume eingesammelt zugunsten vom YDP.
oder Martinssingen gibt es bei uns in der Gegend, dass wir dann irgendwie Martinslieder gesungen haben. Statt Halloween gab es das noch oder gibt es auch immer noch bei uns. Und mein Vater war schon ganz häufig mit in Sierra Leone. Der war 1996, glaube ich, das erste Mal mit. Und 1997 zum 10-jährigen Jubiläum. Und da habe ich das halt immer irgendwie live miterfahren und hatte irgendwie, seitdem ich irgendwie groß geworden bin, immer den Traum oder wollte halt immer mal mit.
2012 wird der Traum endlich wahr. Das Psychologiestudium ist abgeschlossen. Der Job bei einer Bildungseinrichtung lässt es zu. Anne fährt mit dem YDP auf eine Besuchsreise nach Sierra Leone. 2 Wochen, die ihr Leben verändern.
Das war ungefähr nach der ersten Woche. Also da war an dem Samstag halt die Graduation, also die Abschlussfeier von den Trainees, die dann ihre 3-jährige Ausbildung abgeschlossen haben. Da war er halt auch mit und da haben wir uns irgendwie ein bisschen unterhalten auch, aber nur ganz kurz eigentlich. Und dann waren wir halt irgendwie noch wieder zurück am nächsten Tag und dann ist er halt irgendwie abends mal länger mit da geblieben und wir haben uns halt irgendwie abends noch bis 1 oder 2 Uhr nachts dann einfach auf der Bank vor der Haustür irgendwie noch länger unterhalten.
Sie haben nur wenige Tage und dann auch immer nur ein paar Stunden. Selten sind sie allein, aber es funkt zwischen ihnen. Zwischen der jungen, selbstbewussten Frau aus Ostwestfalen und dem ruhigen Mann aus Freetown, der schon so viel erlebt hat in seinem 37-jährigen Leben. Das soll, das darf, das kann nicht einfach vorbei sein, wenn Anne zurückfliegt. Christopher fasst sich eines Abends ein Herz.
Er hat mich dann irgendwann angerufen, ob ich die Mutter seiner Kinder werden will. Und ich so, Moment mal, was war das jetzt gerade? Die Nacht habe ich halt überhaupt nicht geschlafen. Ich habe dann so alle möglichen Optionen und Varianten. Und kann ich mir das vorstellen, in so einem Land zu leben? Und was wäre, wenn und wie und ah? Und
Anne fliegt zurück nach Deutschland. Das Herz in den Wolken, der Kopf verwirrt.
Und dann war ja auch erstmal so die Frage, so wie ist es denn überhaupt, wenn man dann zurück ist? Ist es dann irgendwie nach 2 Wochen vorbei? Und wenn ich, oh, das war jetzt ein Urlaubsflirt? Oder ist es dann was Ernsthaftes? Aber es ist halt nicht weggegangen.
Sie skypen, texten über WhatsApp, Facebook. Anne fliegt runter, im Sommer, über Weihnachten. Wie es ihr Job und ihr Konto zulassen. Fast 2 Jahre geht das so. Dann wird ihnen klar, sie wollen für immer zusammen sein. Zusammen leben, heiraten. Dafür muss Christopher nach Deutschland. Aber wie? Ein Heiratsvisum bekommt er nur mit Deutschkenntnissen. Die hat er nicht. Und in Sierra Leone gibt es keine Deutschkurse. Chinesisch kann man lernen. 50% des Exportes gehen nach China, aber die wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland sind gering, also gibt es auch keine Deutschkurse. Christopher will ein 3-monatiges Besuchsvisum beantragen und dann in Deutschland die Sprache lernen. Aber auch dieses Visum ist nicht leicht zu bekommen.
To get a visa from Sierra Leone, you need to first of all look for a flight for Ghana.
Christopher muss nach Ghana fliegen. Nur die deutsche Botschaft dort stellt Visa für Westafrika aus.
What I paid for Sierra Leone to Ghana is something like $630.
$600 und mehr kosten die Flüge. Dazu kommt eine Unterkunft in Ghanas Hauptstadt Accra. Die Bearbeitung des Visumantrags dauert mehrere Tage.
You are not fortunate for you to be getting the visa to come to Germany. That means you have to go back again to Freetown. Very, very discouraging.
Accra ist Spitzenreiter in der Ablehnung von Visa-Anträgen. Die Quote liegt bei 28%.
But if you are fortunate to have the visa, okay, it is good. You can be happy enough. And you can know that indeed your money has not been wasted.
Christopher verdient als Banker in Sierra Leone gut, aber es sind fast 2 Monatsgehälter, die sein Visumantrag und die Reise nach Ghana kosten. Christopher betet und fastet 5 Tage lang.
I constantly for the 5 days praying, fasting, committing my passports, my documents, all of the documents, put them on top of the table, start praying. Father, I pray for favor upon my documents. Father, I pray that they might give me this visa because 3 months is a very, very long month and the people keep denying people not having visa. But Father, I pray that I will be I will have this visa. It was not easy.
Das Beten hilft. Vielleicht auch Christophers Vertrauenswürdigkeit. Die Botschaftsmitarbeiter glauben ihm, dass er in Deutschland nicht untertauchen wird, dass er nach den 3 Monaten wieder zurückkommt. Er darf fliegen. Annes kleine Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedrichshain ist gepflastert mit Post-its. Auf allen stehen die deutschen Begriffe für das, woran der kleine gelbe Zettel klebt. Fenster, Vase, Tisch, Klavier, Bild. Christopher geht jeden Tag in eine Sprachschule. Abends kommt noch eine Freundin zu ihnen nach Hause und gibt ihm Nachhilfe.
Okay. 3 und 60.
Es fällt ihm nicht leicht, Deutsch zu lernen. Die Artikel, die Betonung.
It has all those draggy, he, oren, koken, you know, all of those things you need to pronounce them well. And I have not been used to this type of pronunciation.
Christopher will unbedingt in 3 Wochen die Prüfung über Deutsch-Grundkenntnisse ablegen. Er braucht das A1-Zertifikat, um eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Deutschland zu bekommen. Und er will arbeiten, Freunde finden. Rumsitzen und nichts tun, das kennt Christopher noch zu Genüge aus Zeiten des Bürgerkriegs in Sierra Leone. Bis er 27 war, lähmte der Krieg das Land. Und ihn.
It took me something like almost 6 to 7 years sitting down, not doing anything.
Fast 7 Jahre nichts tun. Christopher flieht ins Nachbarland Guinea. Aber auch da sitzt er nur rum. Also kehrt er nach 2 Jahren zurück. Ihm ist egal, ob ihn das sein Leben kostet.
After the 2 years, I decided that no, I should go back. Whether I'm going to die or whatever be the case, I'm going back to my land.
Sein Land, Sierra Leone. Er hat es verlassen, um mit der Frau zu leben, die er liebt. Aber seine Heimat liebt er auch. Und die ist nun weit weg. Christopher hat Heimweh. Manchmal.
Living far away from your homeland is a difficult task. And to be frank, presently, sometimes I do feel homesick. Especially with the aspect of this Ebola business in Freetown.
Die Ebola-Epidemie zu Hause macht ihm Sorgen. Er schickt Geld, er telefoniert, er denkt ständig an Freunde und Familie in Freetown.
And always advise them to take very, very good care. And if they take care, their lives can be preserved. I keep telling them that I will soon come to finish the Ebola. That's why I keep telling them that I will soon come, I will soon come. Some people say, are you sure you want to come into this land that is full of this problem? I say, yes, what is wrong? I'm going to come.
What I think about that. Ich glaube, da haben wir noch Diskussionen vor uns. Ich finde die Vorstellung eher gerade schwierig. I don't like the idea of you going back in 29.
Am 29. Oktober läuft Christophers Visum ab. Wie er dann nach Sierra Leone kommen soll, ist völlig unklar. Fast alle Fluggesellschaften haben wegen der Ebola die Verbindungen nach Westafrika gestrichen.
Sierra Leone greift zu drastischen Maßnahmen, um die Ebola-Epidemie in den Griff zu bekommen.
Die Ebola-Epidemie in Westafrika fordert immer mehr Opfer.
Von den Vereinten Nationen kommt heute eine dramatische Warnung vor den Folgen der Ebola-Epidemie.
Besonders betroffen sind die Länder Liberia, Guinea, Sierra Leone.
Ein paar Wochen später bekomme ich eine SMS von Anne. Christopher geht es nicht gut. Schlechte Nachrichten von zu Hause. Sein großer Bruder ist an Ebola gestorben. Ich treffe die beiden am nächsten Tag in der Kirche. Beim Gottesdienst der United Brethren in Christ, einer Methodistengemeinde aus Sierra Leone. Hier ist Christopher jeden Sonntag, spielt Klavier.
It always make me feel at all for any time I happen to come to church because like we are all speaking the same language and we are all Sierra Leoneans and
mit ihm sitzen knapp 20 Menschen in der Kirche in Berlin-Neukölln. Fast alle kommen aus Sierra Leone. Es ist eine Gemeinschaft, die ihm Halt bietet und Trost bei seinem Verlust.
And it's a difficult task by losing your loved ones, your elderly brother, and which means so much to me. But at the end of the day, I got to get so much courage and see that yes, God is the one that gives and he has already taken away.
Nein, das ist einfach so eine gefühlte Hilflosigkeit, aber beziehungsweise nicht nur gefühlt, sondern es ist einfach eine Hilflosigkeit, wo einfach es immer größer wird und wir das Gefühl, wir können einfach gar nichts tun. Ich glaube nicht, dass es uns also nicht die Beziehung belastet, sondern eher so ein gemeinsames an die Leute zu Hause denken.
Der gemeinsame Glaube schweißt Anne und Christopher zusammen. Der Glaube an Gott und der Glaube an ihre Liebe.
Halleluja, Amen. Sisters and brothers.
Ich mag vor allen Dingen, dass er einfach so ein großes Herz hat für einfach andere Menschen. Dass er nicht derjenige ist, der erstmal auf sich guckt und denkt, was bringt mir jetzt persönlich den Vorteil, sondern dass er immer zuerst an die anderen denkt und an seine Familie und seine Freunde und die Leute in seinem Umfeld und sagt, ich teile doch lieber, als dass ich alles für mich behalte und da so ein großes Herz hat. Das ist, glaube ich, so die Eigenschaft, die ich am meisten an ihm schätze und liebe.
What do I love about her?
Well, she is very caring and lovable. I don't know if that answers your question.
Über Gefühle sprechen, das fällt Christopher schwer. Das tut man nicht in Sierra Leone. Genauso wenig wie Händchen halten oder sich küssen in der Öffentlichkeit.
No, I don't think it's going to be a problem because like I've made that one very known.
Kein Problem, sagt Christopher. Anne hat schließlich Verständnis für ihn.
I keep telling her that, well, if you want to kiss, kiss in the house, we are going out now. Because like out, we can't. I can't. It's a very, very strange guy. It's like, because this guy is like a bushman.
Einmal aber musste Christopher über seinen Schatten springen und Anne in aller Öffentlichkeit küssen. Am 3. Oktober haben die beiden geheiratet. In Dänemark, wo die Auflagen für eine binationale Hochzeit geringer sind als in Deutschland.
I ask you, Christopher Samuel Macaulay, will you marry Anne Clausing?
Yes.
Likewise, I ask you, Anne Clausing, will you marry Christopher Samuel Macaulay?
Yes.
After you have now solemnly declared your desire to enter into matrimony with each other, I hereby pronounce you to be legally married. So, you may kiss your bride if you want to.
Er hat es getan, weil es hier so üblich ist.
The kiss has to be done, but at some point I was very, very ashamed. Wise people were just watching and standing and... It was a difficult task for me, really.
Eine Herausforderung für Christopher, Anne zu küssen, wenn ihre Eltern zusehen. Die ganze Familie und ein paar Freunde sind angereist.
With the father and the mother, sisters and also friends. It was a very, very nice day.
So everybody can congratulate if they want to.
Keine große Hochzeitsgesellschaft, kein rauschendes Fest, nicht so wie Anne es sich als Kind ausgemalt hat. Die Ringe haben sie noch kurz vorher für ein paar Euro auf Christophers Lieblingsflohmarkt in Berlin gekauft. In dem dänischen Standesamt herrscht Massenabfertigung. Die Brautpaare, fast ausschließlich Binationale, geben sich die Türklinke in die Hand.
Aber als wir dann rausgekommen sind aus dem komischen hotelgrauen Kasten in Nordborg, war der Himmel blau, strahlend blauer Sonnenschein und wir sind in ein Schlosspark gefahren, haben da gepicknickt und eine Freundin von uns hatte eine Hochzeitstorte als Überraschung gemacht und unsere Trauzeugen hatten sich um Sekt gekümmert und wir haben in diesem wunderschönen Schlosspark draußen gesessen, Hochzeitstorte gegessen, sind spazieren gegangen. Besser hätte es nicht sein können.
Ein kurzer Moment des Glücks. Aber immer noch nicht das Happy End. Die Trauung muss vom Standesamt in Berlin anerkannt werden. Christopher braucht ein neues Visum.
Also geht jetzt erstmal der Behördenwahnsinn weiter mit Aufenthaltserlaubnis beantragen und Visabestimmungen. Und das ist ja noch gar nicht absehbar, wie schnell das überhaupt sein kann und wann er überhaupt dann ganz hier sein kann. Also im Moment ist gerade so, oh, Hauptsache irgendwie überhaupt anfangen, irgendwie normal Beziehungen leben zu können, weil im Moment ist immer alles andere so viel wichtiger und größer erstmal, dass das immer so erst an zweiter Stelle kommt. So.
Normalität, das ist, was sich Anne und Christopher am meisten wünschen. Endlich Alltag miteinander leben zu können. Als Paar mit so unterschiedlichen Wurzeln zusammenzuwachsen.
I strongly hoping for that. We do know that getting together with different background can be a difficult task sometimes. So that is what I'm expecting for the future to be more brighter and to get more understanding of each other.
Das perfekte Buch für den Moment, in dem du gerne mal ein Mäuschen spielen würdest.
Von nun an kriegt Lynn jeden Dienstagabend unter ein Hotelbett. Und wir, die Leser, kriechen mit.
Oder für den Moment, in dem du am liebsten ein Bild von Salvador Dali lesen möchtest.
Colin und Chick leben in einer Welt, in der Schuhleder und Augenlider nachwachsen, in der sich Blumen mit Lakritz kreuzen lassen und Landstraßen zwei unterschiedliche Wetterseiten haben.
Es gibt ein perfektes Buch für jeden Moment. Wenn dir deine eigene Fernbeziehung zu kompliziert erscheint.
6 fremde Menschen entscheiden über sein Schicksal. Auf einer Strecke von mehr als 2000 Kilometer. Von Libyen über Ägypten und Jordanien in den Irak.
Der Buchtipp von D-Radio Wissen.
Vielleicht ist es von allem etwas.
Das perfekte Buch. Sonntags im Grünstreifen. Kurz nach 14 Uhr.
D-Radio Wissen.
Das war's jetzt schon fast. Fast, habe ich gesagt, weil gleich hören wir noch das Making-of. Richtig schöne Töne darin. 1953, D-Radio Wissen 100. Einwanderungsgeschichten. Die Reise deines Lebens. Das war die 100, die Reise deines Lebens. Gleich geht's weiter mit meiner Kollegin Inga Hinnenkamp und einer Stunde Liebe. Inga, was?
Wir machen auch die Reise unseres Lebens, wir machen den Ritt durch die Jahrhunderte. Wir gucken uns an, wer wie wann Sex hatte und schauen mal, wer vielleicht auch den besten Sex hatte zwischen Antike und heute.
Dagegen kann man kaum anstinken, glaube ich. Super, hört sich gut an. Ich bin weg, Stefan Beuting.
Schönen Feierabend.
Die Radio Wissen 100.
Ich habe Anne und Christopher über meine Freundin kennengelernt. Die ist Friseurin und wie das so ist, wenn man beim Friseur ist, dann erzählt man immer alles. Und so hat das Anne auch gemacht. Die saß da auf dem Friseurstuhl und hat ihre Geschichte erzählt. Die Probleme, die sie hat, dass Christopher kein Visum bekommen hat oder welche Schwierigkeiten er hatte, ein Visum zu bekommen. Und dann kam meine Freundin zu mir und sagte, das ist was, das musst du dir mal anhören, das musst du weiter erzählen. Und das fand ich dann auch, dass man das unbedingt möglichst vielen Menschen erzählen muss, welche Geschichte diese beiden Menschen haben, welche Probleme sie haben und wie schwierig es ist, einfach nur für ein Paar, das sich liebt, zusammenzukommen.
Für die erste Geschichte habe ich ja Maria Alkechin interviewt, die Syrerin, die eigentlich ja mehr Essenerin ist, weil sie in Essen sozialisiert worden ist, weil sie in Essen ihr Abitur gemacht hat und erst später nach Syrien gegangen ist. Und nach dem Interview habe ich gedacht, boah, was für eine starke Frau. Erstmal musste sie sich in Syrien komplett einfinden, weil Syrien kannte sie nur als Kind. Ist ja mit 6 nach Deutschland gekommen, musste sich da erstmal wieder reinfühlen in die Gesellschaft, aber auch nur dann für ein paar Jahre, weil es dann wieder zurückging nach Deutschland, aber dann auch noch mit ihrer neuen Familie, mit Kindern, mit einem Ehemann, die sich gar nicht auskennen in Deutschland. Und sie ist jetzt total gefordert, ihre Familie in Deutschland weiter einzuführen, den Sachen zu erklären. Also sie trägt die ganze Familie und da hat sich ja einmal die ganze Rolle für sie gedreht. In Syrien war sie mehr die Ehefrau, da hat der Mann viele Geschicke der Familie geleitet und jetzt ist sie total gefordert. Ich kann nur sagen, echt Respekt vor dieser Frau, was sie durchgemacht hat und was sie jetzt auch noch alles leistet. Es war sehr, sehr bewundernswert, das mitzuerleben. In der zweiten Geschichte habe ich über meinen Freund Jean erzählt. Wir haben uns vor 2 Jahren auf Sardinien kennengelernt. Da hatte er mir schon seine Flüchtlings- und seine Lebensgeschichte erzählt. Damals noch so ganz vertraut und er hat auch gar nicht gewusst, dass ich Journalist bin. Und ich bin total froh, dass er jetzt nochmal im Nachhinein fürs Radio nochmal alles erzählt hat, total detailliert erzählt hat, sich die Zeit genommen hat, obwohl er total gefordert ist mit 2 Jobs, hat noch ein kleines Kind jetzt. Ja, und am Ende des Interviews guckt er mich so mit großen Augen an und fragt mich so, ey Neil, warum erzähle ich denn diese Geschichte? Und warum erzählst du diese Geschichte den deutschen Hörern? Ja, diese Geschichte muss man doch den Afrikanern erzählen, den Menschen aus meiner Heimat. Ja, die müssen doch wissen, wie das ist, als Flüchtling sich nach Europa durchzuschlagen. Ja, wie hart das ist, was da auf einen zukommt und dass das kein Zuckerschlecken ist und dass man sich wirklich richtig einfühlen muss, dass man dieses Land, in das man geht, dass man das richtig lieben muss, dass man das annehmen muss. Ja, das musst du den Deutschen doch nicht erzählen. Das müssen die Leute in Afrika wissen. Und da hat er mich echt auf eine Idee gebracht, diese Geschichte vielleicht nochmal irgendwo in Afrika, in seinem Heimatland, in Kamerun oder im Nachbarland zu erzählen. Bin mal gespannt, ob da überhaupt so ein Interesse für diese Flüchtlingsgeschichte besteht. Also ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und Jean, vielen, vielen Dank dafür, für den Tipp.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.